Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen heute zu einem ganz wichtigen Beitrag beim Gesund und Glücklich Kongress. Im virtuellen Kongressraum begrüße ich sehr, sehr herzlich Volker Schmiedl, Dr. Volker Schmiedl, nicht zu vergessen. Danke, dass du Zeit hast. Danke, dass du da bist.
Ja, in Österreich ist der Doktortitel ganz, ganz wichtig. In der Schweiz ist es nicht ganz so wichtig. Ja, grüße miteinander und grüße, liebe Martina.
Volker, du warst 35 Jahre, bist du jetzt schon über 35 Jahre als Arzt tätig, 20 Jahre davon warst du als Chefarzt in der Klinik für ganzheitliche Medizin in Kassel tätig und bist jetzt in der Schweiz, also im Paramed-Institut, da wirst du noch ein bisschen was da erzählen, tätig, wo du dich auch wirklich auch nochmal intensiv mit dem Thema Naturheilverfahren beschäftigst und mit all dem Drum und Dran, all dem Wissen, was du schon gesammelt hast, den Studien und so weiter. Es gibt einen tollen Blog, wo man immer auch nachlesen kann, was auch gerade so Empfehlungen sind, welche Studien es gibt. Ganz ein wichtiger Aspekt bei dir ist auch wirklich das Zahlenmaterial, das dahinter gelegt ist, um dann wirklich auch fundiert sagen zu können, was funktioniert nicht. Lieber Volker, ich darf dich um eine kurze Begrüßung bitten und um Ergänzungen, das, was ich vergessen habe.
Ja, herzlich willkommen alle nochmal. Ich arbeite jetzt seit 7 Jahren in der Paramed in Baar. Baar liegt so zwischen Zürich und Luzern, sehr schön in der Zentralschweiz. Und das ist eine Praxis, eigentlich eine ganz normale Kassenarztpraxis. Also jeder Kassenpatient kann da hinkommen. Wir arbeiten aber überwiegend naturkundlich. Wir haben so etwa 8 Ärzte, 14 Heilpraktiker. Die dürfen in der Schweiz ja gleichberechtigt in einer Praxis zusammenarbeiten. Und da haben wir, glaube ich, eine sehr schöne integrative Medizin. Und das macht mir sehr viel Spaß.
Oh, ja, super. Danke, dass du das wirklich so aufbaust und weiterführst und da auch so viele Menschen begeisterst mit deiner Arbeit, dadurch, dass du auch nach außen trittst als Speaker, als Autor und da die Menschen mitnimmst.
Danke, gerne.
Warum ist die Omega-3-Fettsäure so wichtig, beziehungsweise wie wirkt sie auf unseren Körper?
Erstmal gibt es nicht eine Omega-3-Fettsäure, sondern es gibt verschiedene Omega-3-Fettsäuren. Die wichtigsten 3 werden wir uns nachher noch ganz genau anschauen. Und die Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren. Das heißt, sie sind notwendig, lebensnotwendig. Sie sind notwendig für die Struktur. Sie werden zum Beispiel in Zellmembranen eingebaut, besonders auch in die Zellmembranen der kleinen roten Blutkörperchen, damit die geschmeidig sind, damit die auch durch die Gefäße gut durchkommen. Sie werden vor allen Dingen auch in das Nervensystem eingebaut. Die Fettsäure DHA, die maritime Fettsäure DHA, ist die im Nervensystem am häufigsten vorkommende Fettsäure. In der Nahrung kommt sie eher selten vor, aber im Gehirn haben wir 25% davon. Dann kommen erst alle anderen Fettsäuren. Also das zeigt, wie wichtig das ist. Wir wissen immer, die Natur macht nichts umsonst. Ja, wenn sie gerade im Gehirn viel Omega-3 haben möchte, dann hat das einen Grund. Ja, weil wir das dort ganz besonders brauchen und darum brauchen wir es zum Beispiel bei allen neurologischen, aber auch bei allen psychischen, bei allen psychiatrischen Erkrankungen sind Omega-3-Fettsäuren so enorm wichtig. Wir werden nachher noch Beispiele sehen und natürlich dann die Domäne der Omega-3-Fettsäuren, die entzündlichen Erkrankungen. Omega-3 wirkt antientzündlich, weil aus Omega-3 werden bestimmte Hormone gebildet. Bestimmte entzündungshemmende Hormone. Mhm. Also wir haben Wirkung bei der Funktion im Organismus und wir haben Wirkung in der Struktur des Organismus. Für beides ist Omega-3 absolut unerlässlich.
Mhm. Und doch nehmen wir das gar nicht so wahr. Also du hast jetzt schon gesagt, die Omega-3-Fettsäure ist essentiell in der Struktur, aber auch eben in der Entzündungshemmung und Vorbeugung für bestimmte Krankheiten. Und doch nehmen wir das in der Gesellschaft gar nicht so wahr, so stark. Welche Produkte müssten wir jetzt auch vermehrt zu uns nehmen? Können wir das über die Nahrung überhaupt aufnehmen genug? um da entsprechende Nährstoffe aufzunehmen, um entsprechend diese Kanäle aufzufüllen?
Ja, zum Teil schon. Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel das Leinöl und natürlich die Fische und überhaupt alle Meeresprodukte. Ich habe nachher noch ein paar Folien vorbereitet, da wird es nochmal ganz genau klassifiziert.
Okay. Die werden wir uns dann auch gleich anschauen. Jetzt gerade auch hinsichtlich der ganzen Vorbeugung jetzt im Winter, wo doch sehr viele Viruserkrankungen auch zusätzlich auf uns warten. Hat da die Omega-3-Fettsäure dann auch eine entscheidende Bedeutung, um unser Immunsystem dann entsprechend auch aufzubauen und vorzubereiten und zu unterstützen?
Ja, da habe ich jetzt keine Folie dazu, das muss ich einfach so erzählen. Omega-3 ist für das Immunsystem ein Regulator. Also ein schwaches Immunsystem wird eher nach oben reguliert und ein zu starkes, ein überschießendes Immunsystem, wie wir es etwa bei Autoimmunerkrankungen haben, wird eher herunterreguliert. Mhm. Thema Infekte, ja, was ist der schlimmste Effekt, den wir im Moment uns denken können? Natürlich Corona. Da gab es im letzten Jahr eine sehr schöne Studie aus Amerika. Die haben also 100 Patienten, die wegen Corona ins Krankenhaus kamen, also die hatten keinen leichten Verlauf, hat man den Omega-3-Spiegel gemessen, den sogenannten Omega-3-Index. Werden wir nachher bei der Laboruntersuchung auch nochmal sehen. Omega-3-Index. Und da haben die einen Cut gemacht bei 5,7%. Hat geschaut, so, wer hat unter 5,7, wer hat über 5,7. Und die einzige Frage war, ist der Patient gestorben oder hat er überlebt? Ergebnis war, unter 5,7% Omega-3-Versorgung sind mehr gestorben als über 5,7%. Mit mehr als 5,7% sind 75% weniger gestorben. Unter 5,7 heißt das dann entsprechend, es sind viermal so viele gestorben. Ich denke, das sagt genügend aus. Wir haben von unseren Mädchen nichts, aber auch gar nichts von dieser Studie erfahren. Sehr, sehr schade. Warum sind die nicht gestorben? Bei jeder Entzündung oder bei jeder Infektion muss ja eine Entzündung stattfinden. Das ist auch wichtig und gut so, damit wir die Keime auch bekämpfen können. Wir müssen dann aber auch wieder die Entzündung runterfahren. Ja, wir wissen ja, die Covid-Patienten sind hauptsächlich gestorben an diesem Entzündungssturm und sie sind gestorben an Thrombosen und Embolien. Das waren die zwei Haupttodesorten. Nicht an den Viren, sondern an den Folgen. Die sind eigentlich an unserem eigenen Immunsystem gestorben. Und Omega-3 reguliert eben diese überschießende Entzündung runter und hat auch noch gewisse Wirkung auf die Gerinnung. Wirkt also auch nochmal ein bisschen gerinnungshemmend. Also zwei Faktoren, warum Omega-3 uns bei Covid unter Umständen in einem gewissen Maße, ich finde in einem großen Maße, vor dem Tod retten kann. Und bei allen anderen Virusinfekten hat es ähnliche immunstabilisierende Wirkungen.
Mhm, danke, das ist wirklich sehr wichtige Information. 75% ist dann schon enorm, also da kann man schon wirklich was tun. Ja, Volker, dann darf ich dich um die Folien bitten, dann können wir gleich direkt weiter einsteigen.
Ja, ich habe jetzt mal damit angefangen, mit der Frage, was denn Omega-3-Fettsäuren überhaupt sind. Das ist immer so die erste Frage. Möglicherweise können sich einige gar nicht so viel darunter vorstellen. Also hier mal so die Titelfolie mit hier links oben schönen Meeresprodukten und rechts oben dann so entsprechend Fischölkapseln. Wir werden gleich noch sehen, ob und wie viele Fischölkapseln dann überhaupt sinnvoll sind. Ja, was sind eigentlich Omega-3-Fettsäuren? Ich zeige hier mal die Definition. Omega-3-Fettsäuren sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren mit der ersten Doppelbindung an der dritten Stelle vom Omega-Ende aus. So, ich glaube, jetzt weiß jeder Bescheid, ne? Nein, ich habe noch ein Bild mitgebracht. Also hier sehen wir das mal. Also das ist die Alpha-Linolensäure hier oben. Das kennt jeder, glaube ich, aus dem Leinöl oder Hanföl oder Rapsöl. Und hier sehen wir diese doppelten Striche, das sind die Doppelbindungen. Mhm. Und hier sehen wir erste Bindung, zweite, dritte ist also eine Doppelbindung. Also ist das eine Omega-3-Fettsäure. Das Pendant auf der Omega-6-Seite wäre diese Fettsäure. Wir sehen, die sieht ganz genauso aus, aber es fehlt die Doppelbindung an der dritten Stelle. Und dann haben wir die Linolsäure aus dem Sonnenblumenöl oder Distelöl. Hier haben wir dann die EPA Und die DHA, das sind die beiden Fettsäuren aus den maritimen Quellen. Und hier haben wir dann auch wieder die erste Doppelbindung an der dritten Stelle. Wenn wir hier weiter nach unten gehen, haben wir die Arachidonsäure. Die Arachidonsäure ist wieder eine Omega-6-Fettsäure. Die kommt nur in tierischen Fetten vor. Und wir sehen auch, die beiden sind völlig gleich bis auf die dritte Stelle, wo wir da eine Doppelbindung haben und da nicht. Also ein minimaler chemischer Unterschied, nur eine einzige Doppelbindung Unterschied, macht aber einen gravierenden biologischen Unterschied aus. Arachidonsäure, tierische Fette, enorm entzündungsfördernd. EPA, Eicosapentaensäure, entzündungshemmend.
Spannend. Darf Wahnsinn. Ich da noch kurz zwischenfragen?
Ja, gerne.
Also bei den maritimen, wie du sie genannt hast, also bei den Fischen, da diese dritte, also die Docosahexaensäure, die hat dann also 6 Doppelbindungen.
Genau.
Ist das dann sozusagen also wirklich so dieses Ultimum, was da möglich ist oder halt auch von der Intensität dann entsprechend?
Ja, das ist hoch ungesättigt. Ja. Also wie gesagt, die dritte Stelle entscheidet darüber, ob das entzündungshemmend oder die sechste Stelle entzündungsfördernd ist. Mhm. Die Anzahl der Doppelbindungen entscheidet darüber, wie flexibel, wie elastisch die Fettsäure ist. Ja. Je mehr Doppelbindung, desto tiefer ist der Schmelzpunkt. Ja, ein Beispiel, Kokosfett ist vollständig gesättigt, hat überhaupt keine Doppelbindung. Ich glaube, das schmilzt bei 70 Grad oder so. Ja, Olivenöl hat nur eine einzige Doppelbindung und im Kühlschrank bei 4 Grad wird das schon so langsam grisselig. Ja, und je mehr Doppelbindung halt, desto tiefer ist der Schmelzpunkt. Ich sage immer, und warum haben denn die Fische und warum haben vor allen Dingen die Kaltwasserfische im Norden, warum haben die so viel Omega-3? Ich sage immer, das ist das Frostschutzmittel für die Fische. Das ist die Ursache, warum die überhaupt diese Fettsäuren haben. Das funktioniert alles auch noch bei tiefen Temperaturen.
Ja. Man merkt es auch dort bei den Menschen, gerade in Skandinavien, die haben da so einen anderen Esprit, wenn man vielleicht hat es damit zu tun.
Okay, weil. Okay, das war so die nächste und die hat man ja eigentlich auch schon, aber jetzt nochmal hier genau aufgeführt, was sind denn die Omega-3-Quellen? Okay, das weiß natürlich jeder, Fische. Die Frage ist halt, wie viel muss ich da einnehmen, um da wie viel zu bekommen? Ich habe hier mal so ein paar wichtige Fische aufgeführt. Makrele, die ist wirklich sehr reich. Die hat allein fast 3 Gramm Omega-3 pro 100 Gramm. Das ist schon ziemlich, ziemlich viel. Wir können es auch ein bisschen exklusiver haben. Also hier, wer gern Kaviar mag, ja, das sind mit 2,2 Gramm auch schon eine ganze Menge drin. Und ich schätze mal, auf dem Löffel sind so 20 Gramm drauf, also so 5 Esslöffel zum Frühstück, dann hat man eine sehr gute Omega-3-Versorgung. Also wer sich leisten kann, gerne. Ja. Wer nicht, der kann es auch preiswerter haben. 100 Gramm Sardine oder 100 Gramm Hering haben auch 2 Gramm. Und 2 Gramm müssen wir uns mal so merken. Das ist die Hausnummer. Jemand, der normalgewichtig ist und auch einigermaßen normal isst, also mit Doppel-S, das heißt so 3 bis 4 Mal in der Woche Fleisch, einmal in der Woche Fisch, der braucht etwa 2 Gramm Omega-3 am Tag, um wirklich eine sehr gute Versorgung zu haben. Mhm. Lachs hat ein bisschen weniger, ist aber auch noch sehr gut. Achtung, bitte niemals, wirklich niemals Zuchtlachs. Never ever. Wenn Lachs, bitte immer Wildlachs.
Mhm. Thunfisch. Bei den Heringen, Volker, da gibt es ja auch diese eingelegten Heringe und so weiter.
Das spielt keine Rolle. Ob der in Dosen eingelegt ist oder im Glas, das Omega-3 bleibt dabei erhalten. Das spielt keine Rolle. Mhm. Thunfisch hat nicht mehr ganz so viel, aber immer noch eine ganze Menge. Ich sage meinen Krebs- und Rheuma-Patienten immer, ein Thunfisch am Tag reicht völlig aus, mehr brauchen wir überhaupt gar nicht. nein, das war jetzt ein Witz. Im Gegenteil, ich rate von dem Thunfisch heute ab. Mhm. Bitte keinen Thunfisch, keinen Schwertfisch, keinen Haifisch. Warum nicht? Du kannst dir denken, warum das so ist?
Ja, es ist ja Überfischung da, die meisten.
Nur, guck mal, wie groß der Fisch ist.
Und natürlich im Verhältnis sehr wenig Gehalt drinnen.
Nee, das Geheimnis ist, der ist am Ende der Nahrungskette. Ja, die kleinen Fische fressen Algen. Die Fische können nämlich selber gar kein Omega-3 bilden. Das können die gar nicht. Nur Algen können Omega-3 bilden. Also die kleinen Fische fressen die Algen. Die mittleren Fische fressen die kleinen Fische. Die großen Fische fressen die mittleren Fische. Und der Thunfisch ist schon ziemlich groß. Der frisst aber leider nicht nur das Omega-3 aus den Fischen, sondern leider auch die Schwermetalle und die Pestizide und den ganzen anderen Dreck, den die von Stufe zu Stufe in der Nahrungskette angehäuft haben. Also das ist eine Giftmülldeponie.
Also je kleiner, umso besser.
Ja, ganz genau. Je größer, umso mehr Omega-3, sondern umso mehr Schadstoffe. Also wenn man mal einen Salat im Restaurant hat und da ist jetzt mal ein Stück Thunfisch drin, das würde ich nicht an die Seite legen. Aber also wirklich bewusst jetzt Thunfisch auswählen, würde ich nicht machen. Ja? Und wenn es vielleicht einmal im Monat Thunfisch gibt, okay, geht vielleicht auch noch für die meisten Leute. Aber Schwangere und Krebspatienten und neurologische Patienten, also die dürfen überhaupt kein Thunfisch, Schwertfisch oder Haifisch essen. Da würde ich dringend von abraten.
Okay.
Geht gar nicht.
Ein ganz wichtiger Punkt. Was ist eigentlich bei Kindern? Gilt bei denen, was für Wert an Omega-3 gilt bei denen? Du hast jetzt so gesagt, 2 Gramm ungefähr bei einem Menschen, der sich komplett normal ernährt. Da würde mich auch noch interessieren, was ist mit jemandem, der sich zum Beispiel vegan ernährt und was ist bei Kindern?
Ja, vielleicht kommen wir da bei der Folie mit den Präparaten dazu. Ja. Das würde, glaube ich, ganz gut hinpassen.
Gerne.
Bei Kindern sind wir schon bei der Lieblingsfischspeise der Kinder, den Fischstäbchen. Und woraus sind die Fischstäbchen gemacht? Aus dem Kabeljau. Und da sehen wir, der ist schon mal gar nicht so sehr viel drin. Ja. Ich habe mal ausgerechnet, ein Erwachsener müsste 600 Gramm Fischstäbchen essen. Dann hätte er seine 2 Gramm.
Okay.
Wahnsinn. Also geht gar nicht.
Aber ja, geht nicht.
Also ja, natürlich, ich würde es den Kindern jetzt nicht verbieten, ja. Und ein bisschen Omega-3 haben sie da, aber wirklich keine gute Versorgung. Ja, und dann haben wir noch eben die normale Fischölkapsel. Die hat 0,5 Gramm reines Fischöl. Und wenn es ein natürliches Fischöl ist, das besteht zu 30% aus Omega-3, dann haben wir da in einer Kapsel eben nur 133 Milligramm drin. Und wenn ich sage, 2 Gramm, das ist so die Mindestdosis, und ich teile das durch 133 Milligramm, kleiner Dreisatz, keine Sorge, ich habe das für Sie schon ausgerechnet, dann sind wir bei 15 Kapseln. 15 Kapseln ist die richtige Omega-3-Dosis. Das schluckt aber kein Mensch. Ich werde nachher noch sagen, wie es viel einfacher geht.
Ja. Okay.
So, du hast eben schon die Veganer erwähnt. Ja, was sollen die denn noch machen? Die können ja kein Fischöl nehmen und Fischölkapseln auch nicht. Die haben natürlich eine Alternative. Du wolltest sie gerade nennen, die Alternative?
Ja, gibt's also Leinöl, du hast es ja schon angesprochen, Leinöl und Hanföl kann eine Alternative sein.
Ja.
Was gibt es da sonst noch für Möglichkeiten?
Genau, also gehen wir uns das mal durch. Also hier haben wir das Leinöl und das hat sogar noch viel mehr Omega-3 als das Fischöl. Ist doch toll. Ein Esslöffel Leinöl am Tag und dann haben wir unser Omega-3. Ich werde gleich noch drauf eingehen. Hanföl hat 20%, ist auch noch gar nicht schlecht. Rapsöl 10%, nicht mehr so ganz viel. Sojaöl, Weizenkernöl, Walnussöl haben noch ein paar Prozent. Ist jetzt aber auch nicht so toll, weil die haben 50-70% Linolsäure. Also sie haben sehr viel Omega-6. Also das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 ist in diesen Ölen bei 10:1. Das heißt, wir können damit unseren Omega-6-3-Quotienten nicht verbessern. Das sind keine guten Omega-3-Quellen. Und alle anderen Öle sind unter 1%. Die können wir vergessen.
Okay.
So, dazu kommen noch, okay, das ist jetzt eben das pflanzliche Öl. Und da ist die ALA drin, die Alpha-Linolensäure, die wir vorhin ja auch schon gesehen haben. Ah, hier nochmal die Arachidonsäure. Bevor ich darauf eingehe, nochmal als Gegenspieler die Arachidonsäure. Ja, und da ist viel Arachidonsäure drin, eben die ganzen tierischen Quellen, ja. Schweineschmalz so an erster Stelle richtig viel. Schweineleber, alle Fleisch- und Wurstprodukte haben ganz viel. Und wir sehen ja, alle pflanzlichen Mittel, auch die Nüsse, auch die Öle, sind völlig arachidonsäurefrei. Arachidonsäure nur in tierischen Quellen.
Mhm.
Also hier mal so einen richtig schönen Schweineschmalz, ja. Also wenn wir das essen, müssen wir eigentlich schon eine Voltaren-Tablette dazu nehmen, damit wir die Entzündung aufhalten. Aber nee, ist ja auch nicht so ganz gut für den Magen, wollen wir nicht haben. Also Arachidonsäure sollten wir einsparen. Es muss auch nicht jeder Veganer werden, überhaupt nicht. Aber wenn wir uns vor Entzündungskrankheiten, vor Krebs, vor Depression schützen wollen, würde ich auf der Arachidonsäure-Seite nicht zu viel zu mir nehmen. Und auch die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren sollten wir weitestgehend meiden. Die wichtigste Fettsäure ist da die Linolsäure. Die haben wir besonders drin, eben im Sonnenblumenöl, im Distelöl, aber auch im Maiskeimöl, auch im Sojaöl. Das sind keine guten Öle. Das sind Entzündungsförderer. Die gehören für mich nicht mehr in die Küche rein.
Wir haben ja hier in der Steiermark, also in Österreich, das Kürbiskernöl.
Ja, genau.
Und das ist, glaube ich, auch, also da gibt es ja so, manche schwören darauf, dass es von den Inhaltsstoffen sehr reich beschenkt. Aber da ist ja auch eine Säure drinnen, die entsprechend bei Entzündungen diese weiter unterstützt. Weißt du da Bescheid?
Ja. Also von der Fettsäurezusammensetzung, sprich Linolsäure, ist es kein gutes Speiseöl, muss ich so sagen. Ja, weil es auch, ich weiß nicht wie viel, 50% oder 60% hat ziemlich viel Linolsäure. Also von daher ist es nicht gut. Ich habe trotzdem ein kleines Fläschchen Kürbiskernöl im Kühlschrank für die Kürbissuppe. Also da mache ich dann eben so einen Schuss, mache ich da drauf. Das will ich schon gerne haben, aus Geschmacksgründen. Und davon kriegen wir auch keinen Rheuma. Aber jetzt täglich einen Esslöffel Kürbiskernöl würde ich nicht empfehlen. Das ist kein gutes Dauerspeiseöl. Eben mal für besondere Gelegenheiten, mal in Salat, um da nochmal einen intensiven Geschmack reinzukriegen. Wunderbar. Aber von der Fettsäurezusammensetzung eher nicht so prickelnd.
Okay.
Jetzt möchte ich noch darauf eingehen, warum Leinöl eben doch nicht so ein gutes Öl ist, wie die Veganer immer behaupten. So, jetzt kommt, keine Sorge, das ist jetzt, glaube ich, die komplizierteste Folie des Tages. Wenn wir die verstanden haben, dann haben wir alles geschafft. Aber sie ist unglaublich wichtig, deshalb habe ich sie eingebaut. Also hier haben wir die Alpha-Linolensäure oben und da wird ja immer gesagt, ah, die wird doch in die EPA umgebaut. Ja, und darum ist die eben so gut. Das Problem ist die Umwandlungsrate. Hier steht jetzt 0,5 bis 10%, das ist viel zu optimistisch. So nach meiner Erfahrung, und ich habe in den letzten Jahren so etwa eine vierstellige Menge an Fettsäureanalysen gemacht, ist es eher so um die 1%. Das ist vernachlässigbar. Es wird kaum umgebaut. Ich habe also Veganer, die nehmen 2 Esslöffel Leinöl am Tag, essen natürlich keinen Fisch. Und ich kann nicht erkennen, dass da irgendwas umgebaut wurde. Ganz, ganz niedrig. Also es reicht nicht aus als Omega-3-Quelle. Das Problem ist nämlich, die ganzen Hormone, die gebildet werden, die werden nur von EPA und DHA gebildet. Alpha-Linolensäure bildet kein einziges Hormon, nur über den Umweg EPA und der funktioniert halt nicht so gut. Ja, Alpha-Linolensäure, Leinöl ist trotzdem gut. Ich habe immer auch eine Flasche eines guten Leinöls im Kühlschrank. Ich mische den Salat mit einem Esslöffel Olivenöl, einem Esslöffel Leinöl, das ist wunderbar, weil die Alpha-Linolensäure ist ein Konkurrent für die Linolsäure. Die schlechte Linolsäure aus den meisten pflanzlichen Ölen wird nämlich in die Arachidonsäure umgebaut. Die beiden Fettsäuren konkurrieren aber um die Umwandlungsenzyme. Das heißt, wenn ich Alpha-Linolensäure habe, dann kann Linolsäure ein bisschen schlechter in die schädliche Arachidonsäure umgewandelt werden. Also es hat schon einen Nutzen. Ich lehne das Leinöl überhaupt nicht ab, ganz im Gegenteil. Nur, man darf nicht glauben, wenn ich das alleine nehme, kann ich was für meine Gesundheit erreichen? In Addition zum Fisch- oder Algenöl, wunderbar, alleine reicht es überhaupt nicht aus.
Also Algenöl als Ergänzung wäre dann die Alternative.
Nee,
also
Algenöl könnte man auch alleine nehmen.
Ja? Könnte man auch alleine.
Da müsste man auch kein Leinöl dazu nehmen. Das geht auch, aber man kann es natürlich auch mit dazu nehmen. Ja? Ja. Und ist das nun Theorie oder kann man das auch praktisch nachweisen? Ich habe hier mal so eine Studie mitgebracht, die finde ich ganz spannend. Also da hat man mal 30 Erwachsenen 60 Gramm Oliven, Lein oder Fischöl gegeben. Hey, 60 Gramm, das sind 8 Esslöffel. Ich weiß gar nicht, durch welche Ethikkommission sie diese Studie durchgekriegt haben. Ja. Aber immerhin, die Leute haben es gemacht. Und dann hat man die Fettsäuren gemessen. Und bei Olivenöl gab es keine Veränderung dieses Arachidonsäure zu EPA-Quotienten. bei Leinöl immer eine leichte Verbesserung, eine ganz leichte, und bei Fischöl eine deutliche Verbesserung. Ja? Und das sehen wir auch in dieser Grafik, also nicht in dieser Tabelle, also hier mal das Olivenöl. Wir sehen, der AA zu EPA 12,4, 12,3 hat sich so gut wie nicht verändert. Leinöl, sehen wir, 11,1 auf 6,4 ist ein Stück weit besser geworden. Aber optimal ist ein Wert von 2,5. Und wenn ich mit 8 Esslöffeln nicht auf 2,5 komme, ja, wie viel soll ich denn da noch nehmen? Das ist unmöglich. Und Fischöl, da komme ich sogar auf 1,4. Also ich brauche gar nicht so viel. In der Regel, die meisten kommen mit 1. Manchmal auch einige mit 2 Esslöffel, kommen die sehr gut aus. Insofern, also wir können mit Leinöl das Fettsäureprofil ein ganz klein wenig verbessern, aber wir kommen niemals damit allein in den therapeutischen Bereich hinein. Okay, das als nächstes, wenn wir bei der Therapie, soll man nochmal rausgehen? Hast du dazu noch Fragen oder andere Fragen? Sonst wird man dann in den Therapieteil reingehen.
Genau, also so wie du auch gesagt hast, aber es kann einfach Sinn machen, dass ich mich so ganzheitlich auch nach dem orientiere, dass ich schon Leinöl natürlich verwende, weil ich das jetzt schon immer gemacht habe, es schmeckt mir, aber halt dann schaue, dass ich gerade als Veganer dann ja Algenöl dazu nehme und da dann schaue, dass ich meine Werte entsprechend anpassen kann.
Ganz genau.
Also durchaus auch das ganzheitliche Betrachten. Ich darf trotzdem auch mein Olivenöl natürlich nehmen. Also
unbedingt, das ist ein
Mischen,
gutes Öl.
So wie du es auch machst. Und aber einfach in Summe immer darauf achten, dass eben Leinöl nicht das hält, was man vielleicht so allgemein glaubt, sondern dass das, ja, dass es einfach eine Ergänzung ist. Danke, ja. Das ist auf jeden Fall wichtig. Na, dann gehen wir auf jeden Fall jetzt einmal rein, was... bei welchen Krankheiten?
Nee, erstmal jetzt nochmal die Therapie, welche Dosen, welche Mengen man da nehmen sollte.
Das macht super.
Ja, und dann gehen wir die Krankheiten rein. Also hier nochmal so diese Standarddosis 2 Gramm. Wenn natürlich jemand gar kein Fisch isst oder isst sehr viel Fleisch und Wurst oder er wiegt 90 Kilogramm und nicht 70 Kilogramm, dann kommen die 2 Gramm natürlich nicht alleine zum Tragen. Da muss er 1,5, vielleicht auch mal sogar 2 Esslöffel nehmen, um auf gute Spiegel zu kommen. Mhm. Also nochmal, das sind diese 15 Kapseln, die aber kein Mensch so gern schlucken möchte. Es gibt auch hochkonzentrierte Kapseln, Fischölkonzentrate. Da müsste man teilweise nur 4 oder 6 nehmen. Die lehne ich auch ab. Die sind auch nicht gut. Es wird jetzt zu lang dauern, das auch nochmal zu erklären. Wer das wissen möchte, bitte ein YouTube-Video von mir angucken. Einfach Schmiedel eingeben und Fischölkonzentrate. Da erkläre ich in, glaube ich, einer Viertelstunde oder 20 Minuten, warum ich die nicht so gerne habe. Ja, man könnte eben 500 Gramm Kabeljaufilet essen mit der Panade von dem Fischstäbchen, wenn das eben über 600 Gramm. Oder man nimmt 1 Esslöffel eines guten Fischöles oder 1 Teelöffel eines guten Algenöls. Das wären so die Standarddosen, die beim Normalbürger in der Lage wären, einen guten Fettsäurespiegel zu erzeugen. Mhm. Wichtig vielleicht noch zur Qualität. Ja, alle meine Patienten, die schon Fischölkapseln haben, die fordere ich auf, bitte unbedingt mal auf die Kapsel drauf zu beißen. Und wenn die dann so das Gesicht verziehen und ganz angeekelt sind, dann sage ich, okay, sie haben ranziges Fischöl in ihrer Kapsel. Das ist verdorben. Nach meiner Schätzung sind 80% der Fischölkapseln auf dem Markt verdorben. Mhm. Beim reinen Fischöl merke ich natürlich sofort, das darf nicht schlimm nach Fisch schmecken. So ein Hauch schon, aber nicht furchtbar stark.
Okay.
Dann habe ich eine gute Qualität.
Vielleicht jetzt da noch zum Thema Kinder. Wie sieht es bei Kindern aus?
Ah ja, genau. Kinder gewichtsentsprechend. Also zum Beispiel mal beim Fischöl. Wenn wir jetzt ein Kind haben mit 35 Kilogramm, dann wird das eben die Hälfte, 1 Teelöffel. Mhm. Ein Kind mit 17 Kilogramm, 1/2 Teelöffel. Ein Kind mit knapp 10 Kilogramm, 1 Milliliter. Kleinkinder 2 Tropfen pro Kilogramm Körpergewicht. Also man darf schon in den ersten Karottenbrei Fischöl mit reintun. Dann bin ich auch schon gleich vom Kind auf daran gewöhnt. Ja, 2 Tropfen pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, und beim Algenöl einfach nur die Hälfte. Mhm. Immer von der Dosis dann genau die Hälfte.
Ja, das wäre nämlich auch jetzt nur meine Frage gewesen, ob man das schon in dem Brei, also in diese ersten Brei.
Mit dem ersten Brei dürfen die das kriegen, ohne weiteres.
Mhm. Okay, super.
Gut, dann zu den Krankheiten. Dann will ich mal beginnen so mit den stillen Entzündungen. Das ist ja so die Vorstufe der richtigen Entzündung. Die stillen Entzündungen merkt man noch gar nicht. Und diese Erkrankung, das sind alle stillen Entzündungskrankheiten. Diabetes, Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz, Altern, psychische Erkrankungen. Die haben alle mit Entzündung zu tun. Das sind alles Entzündungskrankheiten. Mhm. Auch chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Allergien, Atherosklerose. Bei jeder Operation ist die Entzündung erhöht. Bei einer Verletzung, also nicht nur psychisch, auch physische Verletzung, werden die Entzündungswerte erhöht. Übergewicht, aber auch schweres Untergewicht ist entzündungsfördernd. Nicht alkoholische Fettleber. Und dann haben wir natürlich noch die richtigen Entzündungen. Rheuma, alle rheumatischen Erkrankungen, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Lupus erythematodes, Psoriasis neurodermitis, Typ-1-Diabetes, könnte man vorbeugen, wenn die Mutter in der Schwangerschaft gut damit ausgestattet ist und das Kind das kriegt, ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass Diabetes auftritt. Autoimmunerkrankungen von Leber und Galle, Asthma, Blutvergiftung, Sarkoidose, Multiple Sklerose, Hashimoto, die häufigste Autoimmunerkrankung bei uns. 10% aller Menschen bei uns haben Hashimoto. Die meisten wissen das gar nicht.
Ja.
Und alle anderen Autoimmunerkrankungen auch. Ja, da können wir mit Omega-3 vorbeugen, beziehungsweise wenn es eingetreten ist, können wir das mit Omega-3 lindern, im besten Fall sogar heilen. Ich würde es niemals allein damit machen. Vitamin D ist für mich immer auch mit dabei. Zink, Selen messe ich, will ich bei diesen Erkrankungen auch immer optimal haben. Und damit können wir Autoimmunerkrankungen, chronische Entzündungen sehr, sehr gut beeinflussen.
Und glaubst du, dass man dann auch wirklich, wenn wir das so in der Richtung auch nehmen würden, also diese 2 Gramm am Tag, dass man dann also wirklich, du hast wahrscheinlich das sicher einmal eine Durchrechnung gemacht, wie viel weniger Herz-Kreislauf Erkrankungen oder auch Todesfälle hätten wir dann möglicherweise? Gibt es da Schätzungen?
Also bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist ja auch gleich die nächste Folie, gibt es da Studien, wo man dann Leuten, muss ich sagen, Leute, die das schon hatten, denen hat man dann Omega-3 gegeben. Das waren dann Leute, die hatten auch Aspirin, die hatten Statin, die hatten Beta-Block, die waren schulmedizinisch optimal behandelt. Dann hat man geschaut, wenn die dann Omega-3 bekommen und man misst den Spiegel und der Spiegel ist optimal, was der optimale Spiegel ist, werde ich später noch sagen, dann halbiert sich bei diesen Menschen das Schlaganfall und Herzinfarktrisiko, das Gesamttodesrisiko wird um 40% gemindert. Gibt es Studien dazu? Also eigentlich müsste jeder Herzpatient müsste das nehmen. Vorbeugend, da bräuchte man viel größere Studien. Aber wir haben so Bevölkerungsstudien, wo man sehen, je besser jemand mit Omega-3 ausgestattet ist, desto weniger leicht kriegt er einen Herzinfarkt.
Mhm. Sehr genial.
Also koronare Herzerkrankung, Herzinfarkt. Also dieser Mann, der hat vermutlich Angina pectoris, ja, typisches Symptom von koronarer Herzerkrankung, Schlaganfälle, auch bei Herzrhythmusstörungen und bei Herzschwäche ist Omega-3 unbedingt angebracht. Mhm. Neurologische Erkrankung, hier mal, wir alle kennen, glaube ich, den Film Honig im Kopf, ja, wunderbarer Film mit dem Dieter Hallervorden, ja, Demenz, wie schlimm ist die Demenz in unserer Gesellschaft? Auch da schützt Omega-3 davor. Habe ich einen ganzen Vortrag davon. Können wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Migräne. Wir können Migräne mit Omega-3 so gut behandeln, als einen wichtigen Baustein. Parkinson, Multiple Sklerose. Keiner meiner Multiple Sklerose-Patienten bekommt kein Omega-3. Die bekommen das alle. Oder auch Polyneuropathien, eine schwere Nervenerkrankung. Da ist Omega-3 angezeigt. Und hier psychische Erkrankungen, Depressionen, können wir mit Omega-3 viel schneller aus der Krise kommen, beziehungsweise Leute, die gut mit Omega-3 ausgestattet sind, bekommen auch viel schwerer eine Depression. Angststörungen. Omega-3 wirkt entängstigend. Also jetzt nicht, wenn wir mal einen Löffel nehmen, der wirkt nicht wie eine Valium-Tablette. So nicht, ja. Man muss das schon Monate nehmen. Psychosen wirkt Omega-3 präventiv. Bipolare Störungen auch. Alle psychischen Erkrankungen sprechen oft Omega-3 an.
Jetzt hat es gerade aktuell eine Studie veröffentlicht gegeben in Österreich im Versicherungsumfeld. Wir haben jetzt 20% der Bevölkerung, die tatsächlich an psychischen Erkrankungen erkrankt ist. Also ja. Viele eben nicht, das aufgrund der Krise, aufgrund des Coronavirus oder des Ganzen, was da war. Also schon durchaus eine Möglichkeit, hier wirklich einmal zu schauen und da jetzt auch, wenn man schon krank ist oder wenn man sagt, es geht mir da jetzt nicht gut, und dann einzusteigen. Ne,
mit ja, es gibt interessanterweise eine Wiener Studie, vielleicht ist mir gerade so eingefallen, weil es das ja eine Wiener Studie war, da hat man Leute, die schon mal eine Psychose hatten, akuten psychotischen Schub, ja. Und wer das mal erlebt hat in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft, der weiß, was das ist, ja. Die Leute leben hier in einer ganz anderen Welt. Das ist einfach eine furchtbare Erkrankung. Und dann hat man denen Omega-3 gegeben oder hat es ihnen nicht gegeben. Und dann hat man einfach beobachtet, in den nächsten 7 Jahren kriegen die einen Rezidivschub oder nicht. Und die Gruppe, die Omega-3 bekommen hatte, hatte 80% weniger Schübe. 80%. Jeder einzelne Schub ist eine Katastrophe für den Patienten. Es ist eine Katastrophe für die gesamte Familie. Wir könnten damit 80% vermeiden. Also eigentlich die Psychiater müssten all ihren Patienten Omega-3 geben. Leider tun sie es nicht, weil auf den psychiatrischen Fortbildungen ist das kein Thema. Also der Patient muss sich selber drum kümmern. Im Moment bleibt nicht alles übrig. Das dauert noch 20 Jahre, bis sich das da durchsetzt, wenn überhaupt.
Wenn ich jetzt an Depressionen oder Angststörungen, Panikattacken haben ja auch sehr stark zugenommen, Leiden. Ja. Über welchen Zeitraum kann man sich da erste Besserungen vielleicht auch schon wahrnehmen, wenn man jetzt mit Omega-3 startet?
Erste Besserungen können bereits nach 4 Wochen eintreten. Mhm. 3 Monate muss man warten, bis man den endgültigen Effekt hat.
Okay.
Ja, das ist so die Zeitgrößenordnung. Okay. Noch eine Frage dazu?
Na, passt. Schwangerschaft, das ist gut.
Schwangerschaft. Also jede Schwangere müsste Omega-3 nehmen. Interessanterweise steht das sogar in den gynäkologischen Leitlinien. Da steht das drin. Steht aber drin, man braucht nur 200 Milligramm. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und selbst diese Unterdosierung wird von vielen Gynäkologen ihren Schwangeren nicht empfohlen.
Ja, bei mir, ich muss jetzt da wirklich so mich gerade rückerinnern, es war überhaupt kein Thema.
Ja.
Also es war weder Omega-3 noch Vitamin D noch sonst etwas ein Thema. Also das ist schon etwas, da muss sich auch wieder jeder selbst kümmern. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, Eigenverantwortung der Mutter.
Also nochmal ganz klar, der Gynäkologe, der seiner Schwangeren nicht empfiehlt, verstößt gegen seine eigenen Leitlinien. Er bricht seine Leitlinien. Also bin ich ganz hart. Bei der Mutter macht es weniger Depressionen. Wenn der Omega-3, es gibt eine schöne Studie, da hat man den Omega-3-Index geschaut und geschaut, bei welchem Omega-3-Index gibt es wie viel Depressionen. Und bei einem Omega-3-Index von 5%, das ist noch kein guter Wert, ich möchte über 8% haben, bei über 5% hat man bei den Frauen keine Depression mehr gefunden. Mhm. Unter 5% hat jede zweite eine Depression bekommen. Also wir könnten Schwangerschaftsdepressionen so leicht vermeiden. Mhm. Weniger EPH-Gestose. Früher hat man dazu gesagt, Schwangerschaftsvergiftung. 40% weniger Frühgeburten. Wir können damit Menschenleben retten. Ja, es ist ein Wahnsinn. Und beim Kind, wenn die Schwangere Omega-3 genommen hat, dann bekommt das Kind weniger Asthma, weniger Allergien, weniger Neurodermitis. Das ist alles wissenschaftlich in Doppelblindversuchen erforscht worden.
Ja.
Das ist keine Spekulation, das ist gesichertes Wissen. Und ja, ihr wolltet auch ein bisschen was über die Intelligenz wissen. Ich habe jetzt mal so ein paar Studien auch rausgesucht, damit es nicht heißt, oh, der Dr. Schmiedl, der behauptet da alles mögliche, das hilft ja bei allen Krankheiten. Ich weiß, so viele Zuschauer mögen Studien nicht so gern. Also müssen jetzt auch nicht so genau hingucken, aber dass ich wirklich sagen kann, hey, das ist bewiesen, das ist belegt. Es gibt mittlerweile 3000 klinische Studien zu Omega-3. Keine Sorge, die werden wir jetzt nicht alle bringen, aber so ein paar wichtige möchte ich doch mal zeigen, dass wir sehen, wir stehen auf einem gesicherten wissenschaftlichen Fundament. Also hier mal eine Meta-Analyse, also eine Zusammenfassung von vielen verschiedenen Studien. Und da kam raus, je mehr DHA die Mutter in der Schwangerschaft nahm, desto intelligenter war das Kind. Das finde ich doch nicht so schlecht. Ne? Verbesserte Kognition im Erwachsenenalter. Hier hat man mal 485 ja, ältere, aber noch nicht so alte Erwachsene genommen. Die waren über 55 und die hatten noch einen guten Mini-Mental-Status-Test gehabt. Also die waren noch nicht dement gewesen. Und da hat man denen mal 900 Milligramm DHA oder Placebo gegeben, fast ein halbes Jahr lang. Da hat man gesehen, nach einem halben Jahr war in der Omega-3-Gruppe der Gedächtnistest signifikant verbessert. Und dann hat man mal umgerechnet. Also dieser Gedächtnistest, der hatte auch so eine Altersabstufung. Ja, man wusste also, je älter man wird, desto schlechter wird der Gedächtnistest. Und jedem Ergebnis konnte man so quasi ein Gedächtnisalter zuordnen. Und dann haben wir gesagt, so okay, der ist besser geworden. Jetzt wollen wir gucken, um wie viele Jahre sind denn die in der Omega-3-Gruppe kognitiv jünger geworden? Und das waren 3 Jahre. Also wenn ich ein halbes Jahr lang Omega-3 nehme, wird mein Verstand 3 Jahre jünger. Finde ich jetzt nicht so schlecht.
Das ist gut.
Hier mal eine Depressionsstudie. Depressive und ängstliche Patienten hatten signifikant niedriger Omega-3-Spiegel. Innerhalb der Patienten, die dann eine Depression hatten, war die Depression umso stärker, je niedriger der Omega-3-Spiegel war. Also wir haben auch eine Dosis-Wirkungsbeziehung sozusagen. Bei der Angst war es genauso. Und hier mal eine Grafik dazu. Hier sehen wir also so einen Depressionscore. Und wenn dieser Omega-3-Index ansteigt, fällt dieser Depressionscore kontinuierlich ab. Und hier, die waren überhaupt hier nur bis 5,5 gekommen. Ich möchte bei meinen Patienten 8% haben. Das ist mein Zielbereich. Ja. Aber schon innerhalb 2 bis 5% geht es massiv runter mit der Depressivität. Das war jetzt so eine epidemiologische Studie. Beweisend ist es ja, wenn ich dann Depressiven wirklich mal Omega-3 gebe. Ja. Geht dann wirklich Depression runter? Man ja auch mal gemacht, da hat man eine relativ kleine Anzahl von Patienten, hat man nur 9 Wochen, das war eine ganz kurze Studie, hat man 1100 Milligramm EPA DHA gegeben. Das war für mich viel zu wenig. Ich hätte ihnen viel, viel mehr gegeben. Und beide Gruppen, Placebo- und Verumgruppe, hatten aber noch zusätzlich ein starkes Antidepressivum. Unterscheiden die beiden Gruppen sich denn? Ja, nach 8 Wochen wurde ein Hamilton-Depressionscore unter Omega-3 signifikant besser, hochsignifikant. Und hier sehen wir auch die Grafik dazu. Über 30 ist eine schwere Depression. Also der Ausgangswert, die waren in einer mittelschweren Depression. Unter 20 ist eine leichte Depression, unter 10 ist gar keine Depression. Und wir sehen hier, beide Gruppen sinken ab, aber die Omega-3-Gruppe sinkt viel schneller ab. Die Omega-3-Gruppe ist nach 4 Wochen schon da, wo die Placebo-Gruppe erst nach 8 Wochen ist. Und hier sehen wir, der Durchschnitt lag nach 8 Wochen schon bei 10. Das heißt, wir können sagen, die Hälfte der Omega-3-Patienten war schon völlig aus der Depression raus. Aber die Placebo-Gruppe lag bei etwa 17. Also da waren vielleicht 20 oder 30% aus der Depression raus. Und nochmal, die haben ja kein Placebo genommen. Die hatten ja Citalopram. Aber mit Omega-3 geht es einfach viel schneller. Das heißt also, Omega-3 beißt sich auch überhaupt nicht mit den schulmedizinischen Medikamenten. Man kann das gerne noch ergänzen.
Also wiederum eine Ergänzung. Und so schön, weil ich meine, manche haben wirklich ihr ganzes Leben hadern damit, dass sie eine mittelschwere oder schwere Depression haben. Und dann komme ich nach 8 Wochen auf 10, also quasi keine Depression mehr oder normal. Also das ist schon phänomenal, dass wir das nicht mehr im Mainstream auch erfahren.
Ja. So, das war jetzt so zu den Krankheiten und so ein paar Studien, die belegen, hey, da ist ja wirklich was dran. Mein nächster Punkt wäre jetzt so die Analyse, die Messung.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit wir wissen, wie kann man es feststellen? Kann man es selbst feststellen? Muss ich immer zum Arzt gehen? Ja. Was ist da möglich?
Wenn man zum Arzt geht und sagt, ich möchte Fettsäureanalyse, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder er weiß gar nicht, was es ist, er hat davon noch nie gehört, oder aber er macht bei seinem Labor eine Fettsäureanalyse, die ist dann aber leider die falsche Analyse. Weil er wird vermutlich dann eine Analyse aus dem Serum machen. Das ist aber nicht das richtige Medium dafür. Habe ich auch ein eigenes Video dazu gemacht. Bitte mal YouTube, Schmiedel und Fettsäureanalyse. Da erkläre ich, warum es das Vollblut sein muss. Mhm. Bei den Fettsäuren müssen wir eine Vollblutanalyse machen. Das machen nur ganz, ganz, ganz wenige Labore. Also bitte nachfragen, wenn das eine Serumanalyse ist, dann sagen, nein, danke. Es kann aber auch jeder Mensch zu Hause selber am Küchentisch machen. Da kann man sich von einem entsprechenden Labor so ein kleines Set geben lassen. Da ist so ein kleiner Stößel dabei. Da kann man sich in den Finger stechen, ein paar Tropfen Blut auftropfen, trocknen lassen, einsenden. Und dann kriegt man nach 14 Tagen eine solche Fettsäureanalyse.
Ah, okay. Das ist sehr unkompliziert und praktisch im Endeffekt, wenn man es schafft, sich in den Finger zu stechen.
Ja, nee, da ist ja so ein kleiner Stößel, da drückt man nur drauf, dann schnellt so eine kleine Lanzette raus, also fast schmerzlos und das kriegt jeder hin damit. Ja? Okay. Die beiden wichtigsten Werte wären der Omega-3-Index, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet, und auch das Omega-6-zu-3-Verhältnis, das ist ja auch schon aufgetaucht. Ja? So schaut man so eine Analyse aus und wir sehen hier, die hat einen Index von knapp über 4%, also unter 4% ist unterirdisch, über 8% ist ideal. Die liegt also nah an der Grenze zum ganz Schlechten. Ich habe ja vorhin gesagt, ein Quotient von 10 ist normal, 2,5 ist ideal. Mit 26 liegt diese Dame also ganz schlecht. Die ist noch nicht krank, das war so ein Check-up gewesen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Entzündungskrankheit kriegt oder eine Depression oder eine Migräne, ist einfach viel höher, als wenn sie einen Quotienten von 10 oder 5 oder 2,5 hätte. Okay. So, ich bin schon am Ende. Ich mache noch ein bisschen Schleichwerbung für meine Bücher.
Unbedingt.
Also wer noch mal das ausführlich nachlesen will, gibt es das Buch Omega-3 Öl des Lebens. Da habe ich so auf 120 Seiten die wichtigsten Dinge noch mal laienverständlich erklärt. Wer ein bisschen dickere Bretter bohren möchte, der ist mit der Nährstofftherapie gut aufgehoben. Da sind also alle Nährstoffe drin. Von Vitamin A bis Zink genauestens erklärt. Spiegel im Blut, Dosierungen, Lebensmittel und auch Krankheiten, die damit zu behandeln sind. Und am Ende gibt es auch so ein Kochbuchteil, wo dann steht, bei Rheuma muss ich diese und diese Nährstoffe in der Dosis nehmen. Bei Asthma würde ich diese nehmen. Und bei Krebs und bei Grippe diese, kann also jeder ganz genau nachlesen.
Okay. Wenn du jetzt so an diesen November auch denkst, an diese dunkle Jahreszeit, wir haben Omega-3 heute dankenswerterweise so gut beleuchtet und auch die Wichtigkeit jetzt, glaube ich, auch gesehen. Was wären für dich die 3 wichtigsten Nährstoffe, um jetzt gut durch den Winter zu kommen, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte?
Also Omega-3 und Vitamin D, das sind die beiden wichtigsten. Und dann je nachdem, was ich mit erreichen will. Wenn ich also fürs Immunsystem was erreichen will, würde ich Zink noch mit dazu tun. Das wären da die allerwichtigsten.
Okay, super, danke für das.
Okay, dann kommt, glaube ich, auch schon die Abschlussfolie. Also vielen Dank. Das war jetzt viel Stoff, das war jetzt starker Tobak, glaube ich, aber man kann sich das Video durchaus ja nochmal angucken. Also hier so Daten von mir. Wer mal auf meiner Homepage ein bisschen stöbern will, dr-schmiedel.de, da kann man auch hier so rechts unten kann man einen Newsletter bestellen. Etwa einmal im Monat gibt es einen Newsletter von mir. Und da sage ich was zu Migräne, zu Vitamin D, in letzter Zeit leider auch viel zu Corona. Sie werden aber immer Informationen erfahren, die Sie so sonst nicht erfahren können. Es gibt auch einen Omega-3-Selbsttest. Da kann man anhand von 11 Fragen auch so Pi mal Daumen abschätzen, wie die Omega-3-Versorgung ist. Ganz wichtig, ich habe auch einen Videokanal seit einiger Zeit. Ich habe mittlerweile mehr als 100 Videos drauf. Es sind auch häufig gestellte Fragen, so Fax, häufig gestellte Fragen. Gibt es auch Antworten da drauf auf der Homepage? Und wenn man auf meine Empfehlungen geht, da muss man die Fragen in der Menüleiste in die Fragenkategorie gehen und dann meine Empfehlungen. Da sind viele meiner Bücher auch aufgeführt. Da kann man mal draufklicken und eine Leseprobe da wahrnehmen. Und wer mal den Test bestellen will oder auch Produkte, wenn man bei norsan.de geht, auch die Österreicher sollten an norsan.de geben. Österreich und Deutschland ist da zusammen. Und gibt den Code Willkommen15 bei der Bestellung ein. Dann gibt es sogar 15% Rabatt auf Test und auch auf alle Präparate.
Also dort bekommt man hochwertige Präparate.
Ja, das sind für mich im Moment so die besten auf dem Markt einfach. Okay. So, das waren meine Folien. Mehr habe ich nicht.
Ja, danke. Wir sind ja auch sehr gut in der Zeit.
Ja.
Ich glaube auch, dass viel, viel mehr noch zu sagen wäre. Aber wir müssen halt eben auch da schauen auf unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir sie jetzt da nicht zu sehr überfordern und dass es noch knackig bleibt. Ja. Es gibt ja Gott sei Dank viel Literatur auch von dir. Mhm. Und an der einen oder anderen Stelle werden wir dich sicher wieder hören und sehen.
Hast du dann noch eine Frage dazu? Wenn wir noch Zeit haben, gerne dazu.
Also an sich habe ich jetzt immer grundsätzlich auf die Stelle keine Frage mehr zu Omega-3. Also wichtig war eben noch dieses, auf was kann ich schauen? Also diese drei Nährstoffe, wo du gemeint hast, im Zink noch dazu, zu Vitamin D und Omega-3, wenn man etwas fürs Immunsystem machen möchte. Weil ich glaube, das wird jetzt einfach wieder massiver werden. Da werden wir alle noch schauen, was ist es. Und also das eigentlich dort hinein und Depression. Also ich glaube, wir haben ein sehr gutes Feld abgedeckt. Ich würde Sie vielleicht noch bitten, so abschließend, um auch eine Botschaft noch an die Zuseher zum Thema Gesundheit und glücklich sein, was du jetzt noch auch zu dem Thema mitgeben möchtest, aus deiner Sicht, was wesentlich ist für die Zukunft. Und ja, danke.
Omega-3 ist auch resilienzstärkend. Also wenn man so ein bisschen was für seine psychische Widerstandskraft, für seine Stressresilienz tun will, das sind für mich die beiden wichtigsten Substanzen, Magnesium und Omega-3. Habe ich auch ein Video bei YouTube dazu gemacht. Und ich höre häufig von meinem Patienten so als Rückmeldung, ich sage dann, ja, ist denn das Rheuma besser? Und oh ja, das ist viel besser geworden. Muss kaum noch Schmerzmittel nehmen, richtig gut geworden. Aber was ich gemerkt habe, ich bin auch so ein bisschen gelassener geworden. Kann das denn auch davon kommen? Also die wussten das ja gar nicht, dass das es auch macht, ja. Also es hat eine antidepressive Wirkung, es hat eine stressresiliente Wirkung, man wird gelassener, ein bisschen zufriedener. Es ist jetzt keine Lotusblüte, die alle Leute sofort glücklich macht, das nicht, ja. Aber es trägt mir dazu bei und ja, doch, vielleicht kann ich das noch erwähnen. Cannabis. Wir können ja unser eigenes Cannabis bilden, die sogenannten Endocannabinoide. Und diese Endocannabinoide können wir selber viel besser bilden, wenn wir gut mit Omega-3 ausgestattet sind. Serotonin ist unser Glückshormon. Studien haben ergeben, wir bilden mehr Serotonin, beziehungsweise es wirkt im Nervensystem viel besser, wenn wir gut mit Omega-3 ausgestattet sind. Also wir haben heute in der Grundlagenforschung, wir wissen biochemisch ganz genau, auf welchen Ebenen Omega-3 auf die Psyche wirkt. Leider wissen das die Psychiater, vielleicht bis auf Ausnahmen, überhaupt nicht. Sie kriegen das nicht gelehrt. Das sollte eigentlich jeder Psychologe, jeder Psychiater sollte das wissen und sollte das seinen Patienten empfehlen. Wir könnten so viele Medikamente einsparen. Es wäre so toll. Also das ist vielleicht mein Appell an alle, die sich vor psychischen Krankheiten schützen möchten oder auch Gesunde. Wir haben ja eben gesagt, auch bei Gesunden wird das Gedächtnis besser. Ja, ich muss nicht erst dement werden, um mein Gedächtnis noch verbessern zu können. Das geht auch so. Ja. Oder wer sich vor Rheuma schützen will, für Herzinfarkt. Oder natürlich besonders, wer diese Krankheiten schon hat. Also diese Krankheiten ohne Omega-3 zu behandeln, ist für mich heute quasi ein Kunstfehler. Ja. Also man sieht, ich halte sehr viel davon, aber ich sehe einfach auch so viele Erfolge meinen Patienten. Also wenn man mir Medikamente wegnehmen möchte, von mir so viel wie möglich, aber ohne Omega-3 und ohne Vitamin D. Also ohne diese beiden würde ich heute nicht mehr arbeiten wollen. Das wäre vielleicht so ein Schlusswort.
Es ist wirklich wertvoll und wichtig und ich glaube, da hast du auch ganz viel jetzt beigetragen, dass da vielleicht auch ein Umdenken in dem Kollektiv des Kongresses, das wir geschaffen haben, auch erfolgt und dass man sich mal jetzt da wirklich hinsetzt und mit den wichtigen Nährstoffen versorgt, um da eine Basis zu schaffen. Wirklich herzlichen Dank, Volker, für die Zeit. Ich weiß, du bist sehr eingedeckt, dass du dich Zeit genommen hast, hier zu sein. Und ich wünsche alles, alles Gute. Viel Erfolg.
Danke. Euch auch beim Kongress.
Dankeschön.